ARD. Das Wissen.
Ukraine und Russland, Israel und die Hamas, Israel und der Iran. Das sind gerade aktuelle Beispiele, in denen sich zwei Seiten gegenseitig als Feind betrachten, Krieg gegeneinander führen und trotzdem immer wieder miteinander verhandeln, Gespräche führen, fast immer unter Vermittlung Dritter. Wie solche Verhandlungen laufen können und vielleicht sogar noch zu einem Ergebnis kommen, darüber spreche ich mit einem der versiertesten Kenner internationaler Krisendiplomatie, mit Wolfgang Ischinger. Er war Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Botschafter in Washington, langjähriger Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und ist nebenbei Honorarprofessor an der Uni Tübingen. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Tag, ich freue mich.
Um es nochmal zu sagen, wir reden heute nicht über Tagespolitik, nicht über die aktuellen Krisen als solche, sondern darüber, wie geht das mit dem Verhandeln und Vermitteln zwischen Feinden? Was läuft da ab hinter den offiziellen Verlautbarungen? Vielleicht erstmal, Herr Ischinger, Sie waren ja selbst früher bei solchen Verhandlungen auch dabei. An welche erinnern Sie sich am intensivsten?
Naja, ich habe relativ viele Monate meines Lebens in den 90er Jahren mit den Verhandlungen vor, während und nach dem Krieg in Bosnien-Herzegowina und vor, während und nach dem anschließenden Konflikt in und um den Kosovo mit den verfeindeten Führungspersönlichkeiten verbracht. Das war für mich mit Abstand die intensivste Form von Friedensverhandlungen, an denen ich als damaliger deutscher Chefunterhändler teilzunehmen hatte. Ich hatte später ja auch einen Verhandlungsauftrag zu Beginn der Ukraine-Krise 2014 in Kiew, aber Mitte der 90er Jahre, das war am allerintensivsten. Da ging es ja auch um eine unglaublich, im Rückblick betrachtet, unglaublich große Zahl von menschlichen Opfern, die da angefallen waren. Hunderttausende sind in Bosnien dem Terror beider Seiten, diesem Bürgerkrieg, zum Opfer gefallen.
Was haben Sie für sich so am meisten draus gelernt oder gezogen aus diesen Verhandlungen?
Also zunächst einmal, landläufige Meinung scheint ja zu sein, dass Diplomaten in aller Regel ein Champagnerglas in der Hand haben und sich nett unterhalten. Also das diplomatische Verhandeln ist das Verhandeln mit Gegnern. Zum Teil auch mit ganz schrecklichen Zeitgenossen. Wir kommen ja da bestimmt gleich auch nochmal drauf. Mit den Freunden, mit den Partnern, mit denen geht man Abendessen. Das ist ganz was anderes. Also mit anderen Worten, aus meiner Sicht ist das Verhandeln auch mit Leuten, die hinterher als Massenmörder oder verantwortlich für genozidartige Vorgänge vor Gericht gestellt worden sind, der Normalfall des diplomatischen Verhandelns. Der zweite Punkt, den ich machen würde, ist eine ganz schlichte Erkenntnis, die ich aus meinen Verhandlungserfahrungen mitgebracht habe und die, glaube ich, auch für die aktuelle Situation in und um die Ukraine anwendbar ist. Wenn Sie zwei miteinander militärisch streitende Parteien haben, dann besteht erst und nur dann die Aussicht auf irgendeine sinnvolle Art von Verhandlungslösung, wenn in den Köpfen der beiden zentralen Entscheidungsträger, das wäre also hier in diesem Beispielsfall einmal Selenskyj und einmal Wladimir Putin, wenn in diesen beiden Köpfen die Einsicht gereift ist, dass der fortgesetzte Einsatz der eigenen militärischen Mittel nichts mehr bringt, um es mal salopp auszudrücken. Diesen Punkt herbeizuführen, in den Köpfen der damaligen Entscheidungsträger in den 90er Jahren als Kroaten, Serben, Bosniaken, das war die Verhandlungs- und Vermittlungsaufgabe, die wir als damalige Mitglieder der sogenannten Kontaktgruppe uns gestellt hatten. Das ist dann schlussendlich ja auch gelungen. Wir konnten diesen Krieg beenden, weil die Entscheidungsträger eingesehen haben, dass sie mit dem Einsatz ihrer militärischen Mittel, mit dem weiteren Schießen, nichts mehr würden erreichen können. So, das ist der ganz entscheidende Punkt, um den ging es damals, um den geht es heute.
Und das müssen ja beide einsehen. Das ist ja, glaube ich, auch die Herausforderung, dass im Zweifel ja immer eine Seite glaubt, sie hat gerade ein bisschen die besseren Karten und dann vielleicht ein bisschen zuwartet. Also das müssen beide einsehen.
Richtig, genau so ist es. Aber die amerikanische Führungsmacht in der NATO, die Führungsmacht der NATO, die Vereinigten Staaten, haben tatsächlich im Sommer des Jahres 1995 durch militärische Unterstützung der einen Seite, nämlich in diesem Fall der Kroaten, der serbischen Seite, in diesem Fall also dem damaligen Präsidenten Milosevic, vor Augen geführt, dass er nicht mehr gewinnen kann, dass das Spiel aus ist und dass er seine Truppen verheizen würde, wenn er weitermachen würde. Erst als er das merkte, hat er zugestimmt, nach Dayton, Ohio zu kommen, um dort am runden Tisch 3 Wochen lang zu verhandeln.
Ich möchte auf den ersten Punkt nochmal zu sprechen kommen, diese Gegner, mit denen man verhandelt, auch als Vermittler ja. Für Außenstehende ist das ja oft schwer nachvollziehbar. Also wir reden ja über Situationen, in denen oft die eine Seite das Ziel ausgibt, die andere Seite zu vernichten. Ja, manchmal auch beide gegenseitig und das auch durch Bomben und Angriffe täglich unter Beweis stellen. Und dann reden sie doch miteinander. Und die Frage ist vielleicht naiv, aber wie abgebrüht muss man sein, um unter solchen Bedingungen trotzdem sachlich und strategisch zu verhandeln?
Es gibt ja den gar nicht so seltenen Fall, dass in dieser Lage, in der man sich tatsächlich gegenseitig bekriegt hat, sich tatsächlich, wie Sie gerade sagen, möglicherweise die Vernichtung angedroht hat, dass es aus politischen Gründen unmöglich erscheint, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Das führt dann zum Beispiel zu einer Lösung, die wir in unserem Jargon Proximity Talks nennen. Das heißt, und sowas hat ja schon stattgefunden, durch die USA in Saudi-Arabien arrangiert, die Russen sitzen im einen Raum, die Ukrainer sitzen im anderen Raum und der amerikanische Vermittler oder die internationalen Vermittler tragen die jeweiligen Botschaften vom einen Raum in den anderen. Das sind also sozusagen indirekte Verhandlungen. Das ist eine relativ extreme Möglichkeit, die Unfähigkeit, direkt miteinander zu sprechen, zu überbrücken. Eine zweite, mildere Form ist, dass man erkennt, direkte Verhandlungen zwischen den beiden Kriegsparteien werden nur immer wieder zu wilden Anschuldigungen und gegenseitigen Vorwürfen führen und da ist auch kein Vertrauensverhältnis vorhanden und so weiter. Also braucht man einen Vermittler oder eine Vermittlergruppe. Auch das haben wir damals schon in den Bosnien-Kriegszuständen ausprobiert und durchaus auch mit Erfolg, indem wir eine sogenannte Kontaktgruppe eingerichtet haben. So etwas, was ich bis heute bedauere, dass wir eine solche internationale Kontaktgruppe in Sachen Ukraine-Krieg bisher nicht zustande gebracht haben. Also der Vermittler, der sozusagen zwischen den beiden Kriegsparteien, den beiden Streithähnen sitzt und denen das Wort erteilt und dann versucht, Themen aufzugreifen, die sich vielleicht eignen könnten, zu einer ersten Annäherung zu kommen. Das Entscheidende, das entscheidende Element bei solchen Verhandlungsversuchen ist die Frage, ob es gelingt und wenn ja, wie, ein gewisses Grundvertrauen zwischen den Kriegsparteien zu etablieren, die sich bisher ja tatsächlich nur beschossen haben und versucht haben, sich gegenseitig nur zu täuschen auf dem Felde, auf dem Schlachtfeld und so weiter.
Aber wie macht man das? Also jetzt nehmen wir an, Sie sind Vermittler, Sie haben genau diese Situation, zwei Parteien mit extrem unterschiedlichen Ausgangspositionen. Ja, also was sind die ersten Schritte? Wie bringt man beide?
Ganz einfach. Es gibt ein ganz einfaches Rezept, das ist tausendmal ausprobiert, getestet. Das lautet, du fängst an mit einer ganz, ganz einfachen Frage. Also man geht vom ganz einfachen zum ganz schweren. Im Falle des Ukraine-Kriegs würde das bedeuten, man fängt eben nicht jetzt an mit der Frage, gehört jetzt die Krim künftig den Russen oder den Ukrainern, sondern man fängt mit einer leicht zu lösenden Frage an. Und wir haben solche Beispiele jetzt in diesem Krieg ja auch schon erlebt. Ich habe mich sehr gefreut, dass dieses Rezept zur Anwendung kam, indem er sagte, wir machen jetzt mal Kriegsgefangenenaustausch. Ihr gebt uns 1.000 Mann, wir geben euch 1.000 Mann. Das ist sozusagen für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Wenn das dann klappt, zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort, ist das ein erstes, zwar minimal kleines, aber ein erstes Zeichen, dass man tatsächlich Probleme miteinander gemeinsam lösen kann und dass ein ganz kleines Quäntchen Vertrauen aufgebaut werden kann.
Aber wie geht man genau an dem Schritt dann weiter vor? Also okay, das mit dem Gefangenenaustausch ist eine Win-Win-Situation, wie Sie sagen, aber dann geht's ans Eingemachte. Und wie komme ich jetzt da weiter? Weil ich muss ja als Vermittler, so stelle ich es mir jedenfalls vor, erstmal rauskriegen, wo sind für beide Seiten die roten Linien? Und wenn ich Sie das frage, wo die roten Linien sind für euch, dann werden die mir ja auch nicht sagen, was ihre wirklichen roten Linien sind, sondern die werden mir ja eine Botschaft geben, die ich dann den anderen übermittle. Also wie geht dieses Spiel?
Es ist ja klar, dass in einer solchen Lage beide Seiten zunächst einmal ihre jeweiligen Maximalpositionen vertreten werden. Und dann wird ein guter, erfahrener Vermittler sich mal mit der einen Seite zum längeren Abendessen mit ein paar Gläsern Wein treffen und sagen, also jetzt haben wir die Maximalposition. An welcher Stelle könntet ihr denn euch vorstellen, dass ihr, wenn die andere Seite euch entgegenkommt, dass ihr auch mal nachgeben könntet? An welcher Stelle können wir mal den Ansatzpunkt finden, bei dem es zu einem konkreten Geben und Nehmen kommen könnte? Das kann unter Umständen länger dauern. Es muss auch der Vermittler zunächst einmal ein Vertrauensverhältnis zu beiden Parteien aufbauen können. Und ich wiederhole nochmal, der Vermittler, das darf man sich nicht vorstellen, dass das immer nur ein Mensch, also jetzt denken viele an den amerikanischen Sondergesandten Steve Witkoff und so weiter. Nein, das kann auch eine Vermittlergruppe sein, so wie wir das in den 90er Jahren als sogenannte Kontaktgruppe waren. Wir waren also ein halbes Dutzend Vertreter verschiedener Nationen, die jeden Morgen 3 Stunden lang nur miteinander besprochen haben, was wollen wir jetzt denn 2 Parteien heute im Laufe des Tages und wenn ja, wie vorschlagen, um wieder einen nächsten Schritt voranzukommen. Also der Vermittler muss langsam versuchen herauszukitzeln, wo es lang geht. Und das macht das diplomatische Geschäft anspruchsvoll. Der Vermittler muss sowohl Zuckerbrot wie Peitsche zur Hand haben. Er muss also den beiden Parteien sagen können, wenn ihr das macht, dann gibt es was Gutes, dann gibt es vielleicht Sanktionserleichterungen, ja, oder es gibt Geld oder es gibt Rüstungskontrollmaßnahmen, die euch helfen könnten. Er muss aber auch sagen können, pass mal auf, wenn ihr jetzt euch weiterhin stur stellt, dann kann sein, dass wir, und das ist ja der Fall, den wir jetzt in den letzten Tagen, Wochen, Monaten immer wieder diskutiert und erlebt haben, dass man dann als Vermittler sagen können muss, pass mal auf, wenn ihr gar nicht nachgebt, dann zwingt ihr uns im Grunde der anderen Seite einfach nochmal mehr Waffen zu liefern oder die andere Seite militärisch so massiv zu unterstützen, dass ihr das hinterher bereuen werdet, dass ihr jetzt nicht die Gelegenheit ergriffen habt, auf ein gemeinsames Ergebnis hinzusteuern. Das ist ein schwieriges Geschäft und ich kenne nicht viele, die das gut und erfolgreich leisten können. Es gehört, wenn ich das noch hinzufügen darf, es gehört eine wichtige Fähigkeit dazu, die darf man nicht zu gering schätzen. Sie müssen, wenn Sie erfolgreich vermitteln wollen zwischen 2 Kriegsparteien, Sie müssen die Positionen der beiden Kriegsparteien besser kennen als die selber.
Okay.
Ja, Was heißt das? Naja, das heißt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den aktuellen Fall Ukraine, Russland. Mhm. Wir unterstellen jetzt mal, da sitzt jetzt als russischer Vertreter der Außenminister Lavrov beispielsweise, dann müsste der Vermittler sich so schlau machen, dass er ungefähr weiß, wo ist die rote Linie für Putin? Was erwartet Putin von seinem Lavrov und wie weit denken wir, dass Putin bereit wäre nachzugeben? Das ist wirklich die entscheidende Frage. Können wir uns ein Bild machen, wo sind die roten Linien? Können wir aber bis zu den roten Linien vordringen? Also mit anderen Worten, da gehört viel, viel Recherche dazu, da gehört viel geheimdienstliche Vorarbeit dazu. Man muss versuchen rauszukriegen, was sind die zentralen Interessen dieses Gegners, bis zu welcher Stelle könnte man ihn möglicherweise mit bestimmten Zuckerbrot angeboten locken, aktuelles Stichwort Sanktionserleichterung, Wiederaufnahme des Handels und so weiter und so weiter. Das ist ein Thema, was im Augenblick auch mit dem Iran zu besprechen ist. Also der Vermittler muss eigentlich so ein bisschen wie der liebe Gott sein. Der muss...
Aber das haben ja nicht alle, oder? Also wenn ich jetzt, also natürlich im USA schon, aber bei Ukraine, Russland, da hat sich ja auch die Türkei als Vermittler angeboten. Und das war mal kurzfristig der Vatikan im Gespräch. Der hat ja nun vermutlich weder Zuckerbrot noch Peitsche. Aber die Türkei kann man sich jetzt auch schwer vorstellen, wie die jetzt Druck auf die Parteien ausüben könnte.
Ich könnte mir mit ein bisschen Fantasie im Falle der Ukraine eine kleinere Kontaktgruppe vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass in einer solchen Gruppe die Türkei, die USA, und jetzt werden manche aufschreien, wenn ich das sage, aber ich sage das ganz absichtlich, neben der Europäischen Union eben auch China sitzen könnte. Sozusagen China als sozusagen der heimliche, leise Unterstützer der russischen Seite, die USA umgekehrt und die EU als die heimlichen oder gar nicht so heimlichen Unterstützer der ukrainischen Seite. Eine solche Gruppe, wenn man die zusammenstellen könnte und wenn die sich hoch und heilig gegenseitig in die Hand verspricht, dass man nur ab jetzt, nur noch in dieser Krisensituation gemeinsame Maßnahmen ergreift und gemeinsame Positionen vorträgt, das wäre was. Und da könnte so ein Land wie die Türkei aus meiner Sicht eine ganz wichtige Rolle spielen. Die Türkei hat ja vieles in der Hand. Die Türkei entscheidet, ob ein russisches Kriegsschiff durch den Bosporus fahren kann und niemand anders.
Wie wichtig sind bei solchen Verhandlungen oder Vermittlungen so symbolische Faktoren? Also wo findet das Ganze statt? Wie hochrangig sind die Vertreter und solche Fragen?
Ganz, ganz wichtig. Ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Als wir 1995 vor der Frage standen, also wenn wir diese Streithähne jetzt an einen Verhandlungstisch kriegen, wo soll der denn sein? Damals hatte Frankreich, das ist der übliche französische Reflex, gesagt, selbstverständlich sollte das in Frankreich stattfinden, entweder in Paris oder vielleicht in Evian am Genfer See, schöner Ort, leicht abschirmbar und so weiter. Vereinte Nationen nur um die Ecke in Genf. Der amerikanische Unterhändler Richard Holbrooke, der damals unser amerikanischer Kollege war, der sagte, ich kriege meinen Präsidenten Clinton, der ohnehin ganz lange Zähne hat, wenn er dran denkt, dass er möglicherweise militärisch eingreifen müsste auf dem Balkan. Das will im amerikanischen Kongress eigentlich gar niemand. Und es wäre außerordentlich unpopulär. Ich kriege diesen Präsidenten nur dann dazu, hier eine starke Position zu ergreifen, wenn wir diese Verhandlungen in den USA machen, dann kann ich sozusagen meinen Präsidenten auf den Topf setzen. Ich sage es jetzt mal absichtlich ganz salopp. Sonst kriege ich den nicht dazu. Das haben wir anderen dann unter Murren eingesehen und haben tatsächlich dann die Verhandlungen in den USA, in Dayton durchgeführt. Das war entscheidend wichtig. Es war auch für die Kriegsparteien wichtig, dass sie weit weg von zu Hause waren. Also Dayton, das sind tausende von Kilometern von Belgrad oder Sarajevo. Und das hat zur Dramatik der Situation natürlich beigetragen, dass das auf einer amerikanischen Airbase stattfand, die auch rund um die Uhr natürlich intensiv bewacht war. Jeder fragte sich, wie lange muss ich denn jetzt wohl auf dieser Airbase im November, es war eiskalt, aushalten. Hoffentlich nicht nochmal eine Woche oder hoffentlich nicht nochmal 10 Tage. Es waren dann am Schluss 21 Tage und nach 21 Tagen haben die alle drei, Bosniaken, Serben und Kroaten, schließlich nachgegeben und das gemeinsame Arbeiterpapier unterschrieben. Es ist ganz wichtig, wo, es ist ganz wichtig, wie und auf welcher Ebene. Und vielleicht noch eine Frucht meiner eigenen Erfahrung. Ganz falsch ist es, wenn man die Chefs, die sogenannten Chefs, also in diesem Fall die Trumps und die Putins und die Merkels und so weiter, selber verhandeln lässt. Es ist eine kluge Politik, für solche Verhandlungsaufträge Unterhändler zu haben. Das sind meistens Diplomaten, das können aber auch andere geeignete Unterhändler sein, weil wenn es dann irgendwann mal zum Stillstand kommt, wenn es gar nicht weitergeht, dann ist es ganz wichtig, dass man noch sozusagen wie bei einem Gerichtsverfahren noch eine Revisionsinstanz hat, auf die man dann zurückgreifen kann. Und so, wenn alles blockiert ist, kann sozusagen die nächste Ebene, wenn das also bisher Diplomaten sind, dann können plötzlich die Außenminister sich persönlich an den Tatort begeben und versuchen, die Blockade zu durchbrechen. Oder wenn das auch nicht gelingt, dann als allerletztes Hilfsmittel die sogenannten Chefs persönlich, also die Staats- und Regierungschefs. Also hier muss man, wenn man klug ist, als Vermittler oder als jemand, der versucht, einen solchen Vermittlungsprozess in Gang zu setzen, hier muss man immer Eskalationsmöglichkeiten haben, auch im Sinne der diplomatischen Dramatik.
Gehen wir nochmal zurück in die Verhandlungen, in die eigentlichen Verhandlungen. Denn bevor man über Inhalte spricht, also Sie haben es ja schon gesagt, man fängt mit leichten Fragen an, Gefangenenaustausch. Und was ja auch oft am Anfang steht, ist, dass man sich überhaupt erstmal auf eine Waffenruhe einigt oder im besten Fall einen Waffenstillstand. Und mit schöner Regelmäßigkeit werden schon diese Vereinbarungen dann recht schnell gebrochen. Und jetzt könnte man denken, wozu verhandelt man da noch weiter? Also wenn mindestens eine Seite davon ausgehen muss, ich kann den anderen eh nicht trauen, und das typiert ja letztlich auch die Vermittler.
Ja, ich meine, das, was Sie schildern, haben wir ja sozusagen am eigenen Leib, europäischen, deutschen Leib erlebt in der Zeit nach 2014 mit den sogenannten Minsk-Verhandlungen.
Also nach der Invasion auf der Krim,
wo es dann darum... Ich persönlich habe das jetzt als diplomatischer Handwerker, der ich bin, ich habe es nicht für sehr schlau gehalten, dass die damalige Bundeskanzlerin, der damalige französische Präsident da selber verhandelt haben, mit Putin und mit der ukrainischen Führung. Ich hätte es auch aus den Gründen, die ich vorhin schon genannt habe, für klüger gehalten, hier zunächst mal auf der Ebene der Fachleute zu reden, um die Eskalationsmöglichkeit hinauf zur Spitzenebene in der Hinterhand zu haben. Aber der entscheidende Punkt war hier in der Tat, dass die getroffenen Vereinbarungen, Waffenstillstandsvereinbarungen, innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen sofort wieder gebrochen wurden. So, was bedeutet das? Welche Lehren kann man daraus ziehen? Man kann daraus die Lehre ziehen, dass eine Waffenstillstandsvereinbarung nur so viel wert ist, wie die Mittel und die Methoden, mit denen diese Waffenstillstandsverabredung abgesichert werden kann. Also, erste Frage, wer überwacht den Waffenstillstand? Haben wir eine verlässliche, internationale, neutrale Überwachungsinstanz? Das ist heutzutage viel einfacher, als es vor 20 Jahren war. Sie können heute mit Satelliten und Drohnen, nicht wahr, die Bewegung jedes einzelnen Fahrrads in einer Kampfzone präzis verfolgen. Und da kann es eigentlich so gut wie keine Lücken mehr geben. Also Überwachung, Verifizierung ist das Allererste, was funktionieren muss. Das bedeutet dann aber auch, dass die beiden Kriegsparteien sich verpflichten müssen, diese Verifizierung nicht zu stören. Das war im Falle des Ukraine-Konflikts in den ersten Jahren, 2014, 15, 16, eben regelmäßig nicht der Fall, sondern da wurde also insbesondere von russischer Seite wurden Verifizierungsmaßnahmen der OSZE häufig massiv gestört, unterbunden und so weiter. Es gibt aber noch einen viel weitergehenden Punkt, wenn Sie schon danach fragen, den ich gerne auch noch erwähnen möchte. Wenn wir jetzt gerade mal beim Fall Ukraine-Krieg bleiben, der uns aktuell so sehr beschäftigt, dann kann man die steile These wagen, die ich jetzt in diesem Podcast auch mal wagen möchte, solange der Ukraine-Krieg geführt wird, solange die Ukraine sich mehr oder weniger erfolgreich militärisch verteidigt, sind wir nicht direkt gefährdet. In dem Augenblick, in dem ein Waffenstillstand ohne weitere abstützende Maßnahmen getroffen werden würde, ein Waffenstillstand, der also nur lautet, an der Grenze zwischen Ukraine und Russland, da wo im Augenblick die Frontlinie verläuft, da wird jetzt ab sofort nicht mehr geschossen. Wenn wir nur eine solche Verabredung hätten, dann könnte man die These aufstellen, dass damit die Gefahren eines größeren Kriegs auch für uns in Zentral- und Westeuropa dramatisch wachsen. Weil ab diesem Augenblick die Arsenale, die Munitionslager, übrigens auf beiden Seiten, erneut aufgefüllt, aufgefrischt werden können. Also die Frage, wie sichern wir einen solchen Waffenstillstand ab, die ist schon mal ganz entscheidend. Angefangen mit der effektiven Überwachung und einhergehend mit der Überwachung muss natürlich auch ein Verfahren gehen, das dafür sorgt, dass Verstöße gegen die Waffenstillstandsvereinbarung tatsächlich auch geahndet werden können. Damit bin ich wieder bei Zuckerbrot und Peitsche. Also das Ahnden könnte beispielsweise, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, könnte so lauten, dass man sagt, also, wenn die russische Seite diesen Waffenstillstand für uns verifizierbar bricht, indem sie also ballistische Raketen weiterhin auf Kiew abschießen würde, trotz Waffenstillstand, dann muss die russische Seite wissen, dass innerhalb von 24 Stunden nach diesem Verstoß die Ukraine instand gesetzt wird, sämtliche Abschussvorrichtungen der russischen Seite innerhalb von 200 Kilometer Umkreis mit Hilfe von amerikanischen oder westlichen Waffen zu zerstören. Wenn man solche Befestigungsmaßnahmen, nenne ich es jetzt mal, einer Rüstungskontrollvereinbarung, einer Waffenstillstandsvereinbarung, wenn man die gar nicht hat, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Versuchungen auf beiden Seiten wahrscheinlich so groß sind, den Waffenstillstand eben unter diesem oder jenem Vorwand zu verletzen. Und da haben wir wirklich in den Jahren nach 2014 sehr, sehr viel Unschönes erleben müssen. Und deswegen muss das Fazit aus diesen Vorgängen sein, ein Waffenstillstand darf nicht ein nackter Waffenstillstand sein, sondern muss ein abgesicherter, international abgesicherter und möglichst mit Rüstungskontrollvereinbarungen und funktionierenden Überwachungsmaßnahmen abgesicherter Waffenstillstand sein.
Und darauf zu drängen wäre ja eigentlich die Rolle dann der Vermittler. Und das bringt mich eigentlich auf den Gedanken, kann man dann sagen, dass die Vermittler, anders als jetzt bei einer Mediation zwischen normalen Konflikten, zivilen Konflikten, dass die Vermittler nicht nur einfach vermitteln, sondern ihrerseits Partei sind, nämlich den Rest der Welt vertreten? Also das
ist eine ganz interessante Frage. Also ich habe in meinen eigenen Aktivitäten als Vermittler mal einen ganz interessanten Fall erlebt. Ich war im Jahr 2007, das ist jetzt auch schon lange her, der europäische Vertreter in der sogenannten Kosovo-Troika, die also versuchen sollte, eine Einigung zwischen Serbien und Kosovo über den Status des Kosovo herbeizuführen. Diese Troika bestand aus einem Russen, einem Amerikaner und einem Europäer. Der Europäer war ich. Und unser Auftrag lautete zunächst einmal, dass wir nur Gespräche zwischen Serben und Kosovaren, also zwischen den beiden Regierungen, vertreten durch ihren jeweiligen Ministerpräsidenten, erleichtern sollten. To facilitate talks hieß das auf Englisch. Also wir sollten sozusagen dafür sorgen, dass da Wasser auf dem Tisch steht, dass Übersetzungsvorkehrungen da waren und dann sollten wir die reden lassen. Das hat dann nach etlichen Tagen bei uns zu der Erkenntnis geführt, dass wenn wir die einfach reden lassen, sie sich gegenseitig eben nur mit Vorwürfen überschütten. Und wir drei Unterhändler haben dann damals unseren Weisungsgebern, der OSZE, gesagt, also so kommen wir zu keinem Ergebnis. Wir bitten darum, dass wir das Mandat bekommen, dass wir mit eigenen Vorschlägen ins Geschehen eingreifen können. So, dann wird aus diesem stillen Vermittler, der aktive Vermittler, der tatsächlich mit eigenen Vorschlägen auftritt und dafür sorgt, dass neue Ideen Eingang finden, die man hoffentlich vorher so im Kreise der internationalen Community vorbesprochen und vorformuliert hat, dass man für solche eigenen Vorstellungen massive internationale Unterstützung bekommt. Da wird dann Diplomatie, Krisendiplomatie richtig spannend und richtig interessant, wenn man dann ganz viele Schäfchen mit sozusagen auf die Weide nehmen muss und dafür sorgen muss, dass sie sich alle wohlfühlen.
Ja. Zum Schluss dieser Folge vielleicht noch eine Frage, weil Sie am Anfang gesagt haben, Sie haben damals maßgeblich auch am Zustandekommen des Dayton-Abkommens mitgewirkt. Wenn Sie heute in die Region schauen, also Bosnien-Herzegowina, und sehen, wie konfliktreich das doch noch immer ist, würden Sie heute noch doch noch etwas anders machen oder sagen Sie, mehr war einfach damals nicht drin?
Also in der Tat war damals 1995 mehr nicht drin. Das war schon ein Wunder, dass man überhaupt eine unterschriftsfähige Lösung produzierte. Aber in der Tat war das nicht genug. Das war eben das, was im Herbst 1995 nach einem blutigen Krieg ein Kompromiss möglich war. Ein ganz schräger Kompromiss, nicht wahr? Wir haben auf dem Gebiet von Bosnien-Herzegowina drei separate militärische Kräfte entstehen lassen. Das war von vornherein für jeden Fachmann erkennbar, dass das eigentlich unerträglich, ein unerträglicher Zustand war. Aus meiner Sicht, ich habe das kürzlich an anderer Stelle auch mal gesagt oder geschrieben, aus meiner Sicht haben wir die internationale Gemeinschaft, es versäumt, ein paar Jahre nach Dayton, also wir sprechen jetzt von Ende der 90er Jahre und Anfang der 2000er Jahre, den Versuch zu machen, eine Art Dayton 2 aufzulegen. Also uns mit den Konfliktparteien ein zweites Mal zusammenzusetzen, um aus dem unzureichenden Dayton 1 Abkommen, das war ein umfängliches Abkommen mit weit über 100 Seiten, viele hundert Seiten, um daraus etwas Gangbareres zu machen, etwas, was tatsächlich dann hoffentlich auch eine Dynamik hätte in Gang setzen können, die in Richtung auf einen funktionierenden Gesamtstaat gerichtet war. Wir haben ja in Bosnien leider in den letzten 20 Jahren sehr viele Zentrifugalkräfte leider erlebt. Aber, ich würde eins für uns als die damalige Kontaktgruppe in Anspruch nehmen. Wir haben mit diesem Verhandlungswerk von 1995 im Falle Bosnien-Herzegowina tatsächlich erreicht, dass seither, und jetzt sind also 30 Jahre vergangen, nicht mehr geschossen wird. Wir haben zwar keinen Frieden im Sinne von harmonischem Nebeneinander der drei Bevölkerungsgruppen, da schwelen immer noch ethnische und sonstige Konflikte, aber es wird nicht mehr geschossen. Also der Krieg wurde erfolgreich beendet. Ob die erfolgreiche Beendigung des Krieges gleichzeitig die erfolgreiche Beiführung von Frieden ist, das ist die Frage. Und das ist im Falle von Bosnien leider nicht, oder ich bin ja ein Optimist, noch nicht ganz gelungen.
Wie schwierig es ist, das wird auch in einer anderen Folge das Wissen deutlich. Wir hatten sie kürzlich über Srebrenica, wie das Massaker von 1995 Bosnien bis heute entzweit. Das ist eine eigene Folge hier im Podcast.
Das Wissen.
Zwischen Feinden vermitteln. Wie geht Krisendiplomatie? Darüber habe ich mit dem Diplomaten und langjährigen Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger gesprochen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Ich bin Gabor Pahl.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.